Deep Science, der Wissenschaftspodcast.
Irgendwie ist mein Kopfhörer zu laut gedreht oder so? Könnt ihr da mal nachgucken?
Nee,
das ist irgendwie.
Sophie, ich glaube, ist schon alles okay. Das ist kein Rauschen auf den Kopfhörern. Ich habe ein paar Töne mitgebracht und wollte mal wissen, ob du erkennst, was das ist. Also da kann die Technik jetzt nichts für. Das ist sozusagen Absicht.
Okay, kann ich es nochmal hören? Ja, ist so ein Knistern. Ich würde jetzt mal sagen Lagerfeuer oder so. So hört sich das ein bisschen an.
Denk mal nasser.
Naja, ich weiß, dass wir heute über Korallenriffe reden. Insofern ist es bestimmt irgendwas unter Wasser.
Ich gebe dir nochmal einen anderen Ton. Vielleicht wird es dann einfacher.
Ja. Okay, das Knistern ist noch da, aber dazu jetzt so eine Unterwassertaube. Also da gurrt irgendwas, oder nicht?
Ja, wie heißen denn die Tauben nochmal, die unter Wasser schwimmen?
Fische?
Ich glaube, das ist ein ganz guter Tipp, ja. Also in dem Fall ist es tatsächlich ein Fisch.
Es ist ein Fisch.
Ein Fisch.
Okay.
Ein Fisch,
der macht solche Gurrgeräusche.
In Korallenriffen wohnt. Und dieses Knistern im Hintergrund, das ist tatsächlich das Geräusch vom Korallenriff. Und der Fisch, das ist ein Riffbarsch oder ein Feldwebelfisch, heißt der zu Deutsch.
Das klingt sehr offiziell. Schön. Also gibt eine Menge zu entdecken unter Wasser.
Total. Richtig, richtig viel gibt es da noch zu entdecken. Ein letztes Geräusch hören wir nochmal.
Das ist aber leise jetzt. Können wir das noch ein bisschen lauter machen?
Nee, das ist so leise. Das sind die Korallenriffe nach einer Bleiche, wenn die Korallen abgestorben sind und da deshalb auch nicht mehr so viele Fische schwimmen.
Meeresforscher schlagen Alarm. Das größte Korallenriff der Welt ist in Gefahr. Temperatures to
unprecedented highs. Das Meer wie eine Badewanne. The most severe and extensive coral bleaching on record.
Wir sind in der dritten Staffel von Deep Science und da fragen wir uns, wer rettet die Erde? In 5 Folgen, da geht es um nicht weniger als um das Überleben unseres Planeten. Die Arktis schmilzt, Wälder werden zu Wüsten, Korallenriffe drohen zu verschwinden. Aber es gibt Menschen, die wollen nicht aufgeben, auch wenn eine Rettung total aussichtslos scheint. Und es sind Menschen, die denken nicht klein, sondern groß. Und zwar richtig groß. Und sie sind fest davon überzeugt, dass ihre Idee die Erde, wie wir sie kennen, retten kann. Aber führt diese Idee am Ende wirklich irgendwo hin oder in die Sackgasse? Ich bin euer Host, Sophie Stiegler. Und bei mir im Studio habe ich heute Anneke Meyer.
Hi. Hallo.
Anneke, du hast uns eine Geschichte mitgebracht, in der wir mit Fischen sprechen.
Ja, eigentlich nicht so richtig sprechen, sondern wir hören eher zu, und zwar dem Klang von Korallenriffen.
Das klingt auf jeden Fall schon mal poetisch. Und es geht um eine Idee, die helfen soll, die Korallenriffe zu retten. Also so viel weiß ich schon mal.
Genau richtig.
Kann ich mir spontan jetzt gerade noch nicht so gut vorstellen, wie das mit Klang gehen soll, aber das kommt bestimmt noch.
Bestimmt kommt das noch, dafür sind wir jetzt ja hier. Aber dass Fische Geräusche machen, das hat dich irgendwie gar nicht so überrascht, oder?
Nee, hat mich tatsächlich nicht überrascht, da habe ich schon mal berichtet drüber vor einer Weile. Aber ich muss auch sagen, ich habe selber so unter Wasser noch nie wirklich bewusst Fische gehört. Also ich habe da so ein Knistern immer schon gehört, so im Meer, wenn man den Kopf unter Wasser macht. Aber ich dachte ehrlich gesagt immer, das wären so Kiesel am Boden, die einfach in der Strömung aneinander kugeln. Aber das klang sehr ähnlich eigentlich wie das Knistern von vorhin.
Ich muss sagen, ich wusste das überhaupt nicht mit den Fischen. Ich war auch ein bisschen peinlich berührt, muss ich sagen, weil ich habe ja Biologie studiert und das auch noch zusammen mit richtig vielen Meeresbiologen. Aber irgendwie ist das total an mir vorbeigegangen. Aber ich habe mir tatsächlich sagen lassen, dass das ziemlich normal ist, dass man das nicht weiß und auch, dass man so wie du nicht aktiv jemals einen Fisch gehört hat.
Your ears have evolved to hear in air.
Das hat mir Mark Meakin erklärt, einer von den Wissenschaftlern, von dem diese Idee kommt, die Soundkulisse von Riffen dazu zu benutzen, um sie zu schützen.
In fact, when you put your head underwater, it's like putting on a couple of industrial strength, you know, ear protection headsets. You're effectively deaf.
Ja, wir Menschen hören unter Wasser, als hätten wir richtig dicke Schallschutzkopfhörer an. Eigentlich komisch, weil Wasser sollte Schall ja eigentlich besser transportieren als Luft.
Tut es tatsächlich auch, aber man braucht halt die richtigen Ohren, zum Beispiel wie Buckelwale.
Think of calls of, you know, humpback whales and things. Those calls and those cries, blue whales, they think, you know, actually their calls can communicate across entire ocean basins, they think. So many thousands of kilometres.
Wow, manche Wale können ihre Gesänge sogar tausende Kilometer weit hören.
Wie weit Fische hören, würde mich auch mal interessieren, wahrscheinlich nicht ganz so weit. Mark weiß das vielleicht, Mark Meekin ist Meeresbiologe und Senior Research Fellow an der University of Western Australia in Perth.
Well, I actually started my PhD in 1986 and started diving on the Great Barrier Reef at Lizard Island.
Mark ist tatsächlich schon Anfang 60 und taucht seit Mitte der 80er Jahre am Great Barrier Reef. Und in den letzten 20 Jahren hat er sich ganz viel damit beschäftigt, was man alles an Korallenriffen so hören kann. Unter Wasser, und das ist wirklich eine ganze Menge.
And so, if you could hear underwater, what you'd hear is an absolute cacophony of noise on a healthy reef.
Knarzen, grunzen, blubbern, gurgeln.
Lots of snaps and whistles and gurgles and grunts, which are mostly fish making all these bizarre sort of noises.
Alles Geräusche von verschiedenen Fischen.
And doing it somewhat like birds, they have a dawn and dusk chorus.
Ganz ähnlich wie bei Vögeln singen auch die Fische besonders dann, wenn die Sonne auf oder untergeht.
And laid across the background of that is a snap and crackle and pop noise, a bit like bacon frying in a pan. That's what it sounds like.
Und über diesen wundersamen Chor von verrückten Fischen liegt ein nie aufhörendes Knacken und Schnalzen. Und das sind tatsächlich Zangen von Abermillionen von Shrimps.
Thousands and millions of snapping shrimps.
Ist nicht wahr. Die Kiesel, die ich da immer gehört habe, das waren wirklich so viele Shrimps, die Fingerschnipsen quasi.
Ganz genau. Finde ich auch total verrückt lustig, ne? Wie
wow.
Viele Millionen das sein müssen, dass man das so hören kann, weil das ja echt laut ist auch, ne?
Probably about the size of your thumb. And they have one outsized, very large claw. And they can snap that together so fast that it creates cavitation, creates a little bubble, and creates noise. And they do that to communicate and also to hunt.
Jetzt habe ich immer, wenn ich jetzt dann in Zukunft tauche, habe ich diese kleinen Shrimps im Kopf.
Tauchst du öfter?
Ich war schon mal schnorcheln in Belize. Da habe ich zum ersten Mal in meinem Leben Korallen so im Meer gesehen und das war echt mega, mega schön. Also wie so bunte Blumenwiesen, wo dann statt Hummeln Fische von Koralle zu Koralle schwimmen und dann knabbern die vielleicht so ein bisschen dran und dann verstecken sie sich wieder. Könnte ich echt stundenlang zugucken.
Ja, im Fall vom Great Barrier Reef könntest du wahrscheinlich sogar jahrzehntelang zugucken, denn das ist ja nun mal das größte Riff der Welt und die Fläche ist, man macht es sich nicht klar, tatsächlich ungefähr so wie Italien. Und damit totaler Hotspot der Artenvielfalt und eben für Taucher und auch Forscher aus der ganzen Welt definitiv ein Ort, wo man mal gewesen sein muss.
I'd never seen it, but I'd heard so much about it and read so much about it.
Genau, und einer von diesen Forschern, die da auch unbedingt mal gewesen sein wollen im Leben, ist Tim Lamont. Das ist das Jahr 2016 und er freut sich wahnsinnig auf seine erste Forschungsreise ans Great Barrier Reef nach Australien.
Yeah, I was really excited to go and have the opportunity to study this amazing ecosystem for the first time.
Und als die ganze Sache anfängt, ist Tim im ersten Jahr seiner Doktorarbeit. Er möchte eigentlich untersuchen, welchen Einfluss Tourismus, insbesondere der mit Bootslärm einhergeht, auf die Gesundheit von Riffen hat. Und Mark ist für das Projekt einer seiner Betreuer.
Also arbeiten da, wo andere Urlaub machen. Den ganzen Tag auf so einem Boot rumhängen, ab und zu mal schnorcheln und so. Stell ich mir nett vor.
Man sieht auch diesen träumerischen Ausdruck in deinen Augen. Du bereust gerade deine
falsche Berufswahl.
Ja, wir sitzen hier in so einem dunklen Studio und es ist, naja, genau. So stellt man sich das auf jeden Fall immer vor. Die Leute hängen da den ganzen Tag auf dem Boot ab und alles easy going. So hätte es vielleicht auch sein können, aber als Tim in Australien ankommt, ist das alles etwas anders.
So when I arrived, it wasn't the colorful, vibrant, diverse ecosystem that I was expecting, but an ecosystem that was really very heavily damaged. It was very sad to see.
Korallenbleiche.
Genau, Hitzewelle an der Küste Australiens, die schlimmste, die es bis dahin gegeben hatte.
Habe ich noch im Kopf. Da haben plötzlich alle über das Great Barrier Reef geredet und dass das so bedroht ist und so. Und inzwischen gibt es aber so häufig Korallenbleichen, dass ich irgendwie den Überblick verloren habe. Aber damals habe ich gelernt, huch, das sind ja Tiere, entfernte Verwandte von Quallen. Und diese schöne bunte Farbe, die kommt eigentlich von Algen, die auf denen drauf und in denen drin wohnen und mit denen sie in Symbiose leben.
Ganz genau. Wenn es zu warm wird, dann fangen diese Algen, mit denen die in Symbiose leben, an, Giftstoffe zu bilden und werden deshalb von den Korallen abgestoßen, erstmal als lebenserhaltende Maßnahme. Aber auf Dauer ist das natürlich auch nicht so gesund, weil die von den Algen eben auch Nährstoffe bekommen.
Das heißt, ohne die Algen werden die Korallen dann ganz hell und dann auf Dauer können sie das nicht überleben.
Und 2016, das war damals nicht die erste Bleiche, aber ich glaube schon, das war die erste Bleiche, die auch so fernab der Tropen so richtig in den Köpfen hängen geblieben ist.
We'd seen these stories in the news.
Das war auch nicht ohne Grund so, denn 90% des Great Barrier Reefs waren damals beschädigt und ein Drittel der Korallen ist gestorben.
It was very damaged.
Auch da, wo Tim seine Forschung machen will, das ist eigentlich ein Paradies, das ist mitten im Schutzgebiet, da sind super schöne intakte Korallen. Aber als er da halt ankommt, ist von der ganzen bunten Farbe und der Vielfalt nicht mehr viel übrig. Das ist alles grau und tot, wie Ruin.
We saw a lot of dead coral, a lot of areas where grey and monochrome, just like rubble on the floor.
Tja, da ist Tim jetzt tausende Kilometer von zu Hause weit weg und dann sitzt er jetzt vor einem Scherbenhaufen oder Ruinenhaufen. Und jetzt? Fliegt er nach Hause oder verkriecht er sich in der Ecke und heult erstmal? Also wäre auf jeden Fall verständlich.
Nee, aber für sowas ist er nicht der Typ. Das ist so ein totaler, junger, enthusiastischer Mensch, der verliert nicht so schnell die Hoffnung.
Yeah, over the space of a few days we came to the decision that the best use of time, the most important thing to study in that instance was going to be this impact of the degradation on the sounds. So we focused on that.
Letztlich beginnt er dann erstmal das zu machen, weswegen er überhaupt gekommen ist, nämlich die Geräusche aufzunehmen, die im Riff zu hören sind, in dem Fall in einem gebleichten Riff. Und dabei fällt ihm auf, man kann die Zerstörung eben nicht nur sehen, sondern auch hören.
So we went back to some old recordings that my PhD supervisor had collected several years previously.
Die Forschungsstation, auf der er ist, die gibt's natürlich nicht erst seit gestern, sondern die gibt's schon sehr lange. Und Tims Doktorvater ist da vor langer Zeit tauchen gewesen und hat damals schon auch Soundaufnahmen von dem Riff gemacht.
And we found that the reefs when we recorded them today, having just been damaged, were quieter and they had less acoustic diversity. There was less sound and there was less types of sound present in the recordings as well.
Das heißt, man hat was zum Vergleichen.
Genau, man hat was zum Vergleichen und zwar genau von der gleichen Stelle. Das ist ja auch immer wichtig. Ja? Man könnte ja sagen, Dinge verändern sich oder wie auch immer, aber tatsächlich genau von dem gleichen Gebiet. Und sie hören die an, vergleichen die aktiv gegeneinander. Und ganz ehrlich, also da muss man keine wissenschaftlichen Analysen drüber laufen lassen. Das kann man einfach mit dem bloßen Ohr hören, dass sich da was verändert hat.
We could really hear the difference.
Ja, ist halt der Unterschied zwischen irgendwie Streichholz und Lagerfeuer. Ne? Also,
ja.
Und es klingt anders, weil da nach der Bleiche kaum Fische und eben diese schnappenden, fingerschnipsenden Shrimps im Riff unterwegs sind.
Genau, also es ist schon tatsächlich ziemlich krass.
Okay, also man kann hören, ob ein Korallenriff gesund ist oder nicht, aber ist das denn jetzt wichtig? Weil irgendwie, dass es dem Riff nicht gut geht, das sehe ich ja dann, wenn das ausgebleicht ist. Ne? Da brauche ich jetzt keine Geräusche für.
Ist das wichtig? Das klingt so ein bisschen lapidar, aber genau das fragen sich die Forscher natürlich auch. Hat das irgendwie auch eine biologische Relevanz? Und aus dieser Frage wächst tatsächlich eine neue Idee für ein neues Projekt.
Yeah, we knew that fish used the sound of a reef to find a reef and to choose somewhere to settle.
Aus einer früheren Untersuchung wissen sie, dass junge Fische die Geräuschkulisse des Riffs benutzen, um es zu finden und sich dann auch auf dem Riff niederlassen, wo sie dann den Rest ihres Lebens oft bleiben. Was passiert denn dann also, wenn die Riffe jetzt plötzlich anders klingen? Können die Fische den Unterschied hören und Wenn ja, kann man sie dadurch vielleicht auch gezielt anlocken, genau zu Riffen zu schwimmen, wo man zum Beispiel Renaturierungsmaßnahmen gestartet hat?
Das ist auf jeden Fall eine interessante Forschungsfrage mit den Fischen, aber irgendwie sollte es ja eigentlich jetzt darum gehen, dass sie eine Idee haben, wie sie die Korallen retten können. Also die Fische haben da ja mit nur irgendwie so am Rande was zu tun, oder? Was wollen die jetzt mit den ganzen Fischen?
Ja, die haben damit eben nicht nur am Rande was zu tun, sondern die Korallen und die Fische, die kann man eigentlich nicht getrennt denken, weil die beide zusammen den Lebensraum Korallenriff schaffen. Ja? Die Korallen liefern den Schutz für die Fische, aber die Fische, die pflegen und düngen und ja, fressen Algen, die auf den Korallen wachsen, sorgen dafür, dass neuer Platz ist, wo dann mehr Korallen wachsen können.
Okay, und heißt am Ende, wenn die Fische zurückkommen und so ein bisschen gärtnern, dann sollte es auch den Korallen wieder besser gehen.
That's a hypothesis, yes.
Das ist die Idee, ganz genau.
A healthy fish population will help the corals to be healthy as well.
Und zur Wiederbepflanzung von Riffen mit Korallen gibt es inzwischen ziemlich viele Methoden. Aber wenn es darum geht, die Fische zurückzuholen, da verlässt man sich so ein bisschen auf den Gang der Dinge und sagt, na, die müssen das halt schon selber wieder finden, dass das jetzt eine gute Umgebung geworden ist. Und deshalb ist dieser Gesang der Riffe möglicherweise eine bisher ungenutzte Ressource, um Fische eben gezielt anzulocken und damit die Renaturierung von den Korallen auch zu beschleunigen und das Ökosystem mehr als Ganzes zu sehen tatsächlich. Und das will Tim in seiner Doktorarbeit rausfinden und eben auch ausprobieren. Und die Idee ist erstmal ganz simpel. Lautsprecher, zack, aufs Riff drauf, gesunder Riff-Sound. Nur, dass Wissenschaft natürlich nicht so einfach funktioniert. Und deshalb baut er ein Standardriff. Das ist ein ziemlich kleines Mini-Riff aus toten Korallen. Und da gibt es eine Gruppe, die bekommt einen Lautsprecher obendrauf. Aus dem kommen gesunde Korallenriff-Sounds raus und auf den anderen halt nicht.
Klingt nach einer Menge Bastelarbeit.
Ja, und das Material kostet tatsächlich ziemlich viel Geld und leider auch ein bisschen mehr Geld, als er ursprünglich geplant hatte für das andere Experiment, was er mal dachte, was er machen würde.
It was a much more expensive experiment to run, because it required us to buy, like, you know, lots of equipment for playing back sounds underwater.
Also er braucht eine Menge Dinge für sein Experiment, die eigentlich nicht veranschlagt waren. Und wenn er jetzt das alles so macht, hat er kein Geld mehr übrig für einen Plan B.
And at the time, I didn't have a lot of grant money available, so I was using all of my remaining research funds to buy this additional equipment.
Er geht all in. Heißt, wenn das Experiment scheitert, scheitert seine Promotion.
Aber hilft ja nichts. Manchmal ist das ja so im Leben, da muss man sich mal entscheiden. Und das macht er.
And yeah, so we were stood in this hardware shop in Australia, wondering whether to blow our remaining grant budget on this one experiment.
Gemeinsam mit seinem Betreuer packt er also den Einkaufswagen voller Autobatterien, MP3-Player, Trägerstangen, was auch immer die so sonst noch alles brauchen, um das aufzubauen. Kurz vor der Kasse fragt dann sein Betreuer, bist du sicher, dass das so eine gute Idee ist?
So that was quite a nervous moment.
Aber er macht's halt trotzdem, ja. Er zückt die Karte, macht das Konto erstmal leer und jetzt wird's spannend.
Erstmal wird's aber vor allem ziemlich mühsam, denn jetzt haben sie zwar das ganze Equipment und das Geld ist futsch, aber die müssen ja nicht nur die Lautsprecher aufbauen, sondern eben auch diese künstlichen Riffe. Die werden aus Korallenskeletten gebaut und das sind immerhin 33 Stück. Das ist also wirklich viel Arbeit. Und die Datenerhebung geht natürlich auch nicht einfach so ruckzuck, sondern die müssen immer wieder rausschnorcheln, Batterien kontrollieren, beobachten, kartieren, wie viele Fische sind gekommen, zurückschnorcheln, nächstes Riff, rausschnorcheln, Batterien kontrollieren, kartieren und so weiter und so weiter und so weiter, monatelang.
So I remember being totally exhausted at the end of it.
Aber es lohnt sich.
Es dauert ein bisschen, aber nach ein paar Wochen hin und her schnorcheln fangen diese kleinen Riffe an, sich zu verändern.
And then, yeah, on each of them you start to see as new fish arrive, as they set up shop, and it's lovely because you get the sense of the character of this tiny little ecosystem generating over time.
Also man hat diesen toten Korallenhaufen, das wäre sozusagen auf dem Fischimmobilienmarkt eher so ein Problemviertel sozusagen. Da will eigentlich keiner einziehen. Und durch den Lautsprecher wird es jetzt zur In-Location oder so. Da wollen jetzt alle hin. Hey, hast du schon gehört? Da drüben ist das coolste Korallenriff.
Ja, und ich glaube, das muss total spannend sein, wenn man das als Forscher so mit beobachten kann. Da kommen jetzt bestimmt keine Ströme von Fischen, aber bei so einem Experiment ist es dann ja auch so, dass man, ganz ehrlich, jeder einzelne Fisch, der da irgendwie sich niederlässt, ist ja schon eine Hoffnung dafür, dass es funktioniert.
Ein kleiner Sieg.
Dann sitzt man da und kartiert und sagt, yes, ein Clownsfisch. Oh mein Gott, ein zweiter Clownsfisch. Ich stelle mir das tatsächlich schon auch wenn es mühsam ist, ganz schön aufregend vor, dann diese kleinen Beobachtungen zu machen. Diese
und noch einer und noch einer und noch so ein Feldwebelfisch und ein Fräuleinfisch.
Ja, also auf jeden Fall gibt es da bestimmt genug, wo die mitgehen können und ja, wo man sicherlich auch viel Freude draus zieht, einfach das zu beobachten.
You could almost get to know the community of fishes on each reef.
Der Fish Whisperer.
Aha.
Und das Großartige ist, es klappt tatsächlich. Ja, die Fische hören, welches der künstlichen Riffe gesund klingt und dort ziehen sie tatsächlich auch lieber ein. Doppelt so gerne, um genau zu sein. Das zeigt die Auszählung von Tim und seinen Kollegen.
Yeah, and this sense of having seen firsthand the impact that changing the sound could have on the behavior of these little animals was really amazing.
Hatten Tim und die anderen erwartet, dass das alles so toll funktioniert?
Ja, ist ein bisschen so eine Mischung, ne? Einerseits wussten sie ja schon vorher, diese jungen Fische benutzen den Klang, um sich einen Riff auszusuchen, auf dem sie dann sich niederlassen. Und dass die Fische dann den Unterschied hören können zwischen einem guten Riff und einem schlechten Riff, ist ja vielleicht nicht so überraschend. Aber die Idee war halt so einfach gewesen und der Erfolg so eindeutig, dass sie dann irgendwie doch alle ein bisschen verblüfft waren. Aber weißt du, was noch viel cooler ist? Tatsächlich gibt es nämlich auch Hinweise darauf, dass die Korallen selber sich auch am Riffrauschen orientieren und das benutzen, um zu finden, wo sie siedeln wollen.
Wie, wo sie siedeln wollen? Die sind doch festgewachsen.
Ja, die erwachsenen Korallen, die sind auf dem Riff verwachsen, aber die jungen Korallen, die Larven, die sind einfach im Wasser drin. Ja? Die sind so wie so Mini-Quallen sozusagen, schwimmen die mit der Strömung. Aber aus Laborversuchen weiß man eben, dass die Körper von denen schallempfindlich sind. Also man könnte sich vorstellen, quasi ein Ganzkörperohr. Und die bewegen sich auch in Richtung des Schalls. Und das ist natürlich schon so ein Hinweis, dass die dann auch in so eine Richtung navigieren können. Aber eben ähnlich wie das bei den Quallen auch ist, können die Korallenlarven halt nicht so besonders gut gegen den Strom schwimmen. Und deshalb hat man das zwar im Labor gezeigt, aber inwieweit das jetzt in der echten Natur tatsächlich genauso passiert, das ist halt nicht so richtig klar.
But it's very difficult to track that happening in the real world. It's not something we've ever been able to do.
Würde aber natürlich trotzdem Sinn machen, dass die Korallen das ähnlich machen wie die Fische auch und eben die Schallempfindlichkeit dazu nutzen, um ein gutes Riff zu finden, auf dem sie sich niederlassen können.
Das würde ja vielleicht sogar heißen, dass die Korallenriffe sich am Ende noch schneller erholen, weil ich habe dann nicht nur die Fische, die vom Sound profitieren, sozusagen dahin gelockt werden, sondern auch noch die Korallenlarven, die dann sich am Riff ansiedeln. Also am Ende könnte der Riff-Sound doppelt wirken.
Ja, das ist so eine Idee, die da ganz naheliegend ist und dementsprechend gut kommt Tims Veröffentlichung und seine Experimente eben auch an. Nicht nur in der Wissenschaft, sondern auch bei ganz vielen anderen Leuten. Ja. Alle größeren Medien berichten über seine Ergebnisse. Er wird zu Talks eingeladen. Er gibt einen Vortrag beim World Ocean Summit. Seine Experimente schaffen es in Wissenschaftsbücher. Und im Deutschlandfunk wird natürlich auch berichtet.
PNAS. Absterbende Korallenriffe verändern ihren Klang und werden dadurch weniger attraktiv für Nemo und Co.
Und deshalb wäre es jetzt eigentlich total schön, wenn wir jetzt sagen würden, fertig, die Welt ist gut.
Ja, und Tim und Mark können ja mit der Lösung auch noch hausieren gehen und vielleicht noch andere Riffe retten, nicht nur das Great Barrier Reef, sondern alle.
Das wäre so schön. Als ich Tim nach seiner Einschätzung zu der ganzen Sache gefragt hat, da hat er dann relativ nüchtern geantwortet.
I think it's a really encouraging proof of concept.
Oh komm, das ist so typisch Wissenschaftler-Sprech. So, ja, also das ist ja ein sehr vielversprechender Test, aber ja, Enthusiasmus geht schon anders, ne?
Ja, Enthusiasmus geht schon anders, aber er hat halt natürlich auch irgendwie ein bisschen recht, ne? Es geht halt darum, dass sie auch nervös sind, weil sie denken, finden wir was, was nützlich ist? Bringt das überhaupt noch was? Denn um etwas nachhaltig zu reparieren, ist ja die wichtigste Maßnahme, die Ursachen für den Schaden zu beheben.
There's no point trying to rebuild an ecosystem that has been killed by something if that thing that killed the ecosystem is still there.
Korallenbleichen hat es schon immer gegeben, aber vor 1980 gab es Korallenbleichen vielleicht alle 25 bis 30 Jahre. Und die Korallen hatten Zeit, sich zu regenerieren. Die Riffe konnten wachsen und sich wieder stärken. Inzwischen treten die Bleichen aber in immer kürzeren Abständen auf und allein das Great Barrier Reef hat in den letzten 20 Jahren 6 große Hitzewellen, gegen die es ankämpfen musste. Und anderswo sieht es ja wirklich nicht besser aus. Das passiert überall.
Ja klar, durch den Klimawandel werden die Hitzewellen häufiger, aber das ist ja kein Argument, den Riffen nicht trotzdem zu helfen. Also wir schützen ja auch andere Arten und bei den Riffen müssten wir denen halt jetzt unter die Arme greifen, damit sie den Klimawandel überleben.
Ja, das ist natürlich ein Gefühl, was total viele Leute haben, was total nachvollziehbar ist. Und dieser Ansatz von, wir setzen neue Korallen aus und fangen an, die Riffe wieder wachsen zu lassen, das leuchtet total vielen Leuten natürlich wahnsinnig ein. Und es gibt ja auch ein gutes Gefühl. Man sieht ja, man tut was. Und deshalb sind in den letzten 20 Jahren immer mehr Projekte ins Leben gerufen worden, in denen Riffe renaturiert werden sollen.
Du sagst aber, das ist nur Aktivismus, das bringt am Ende gar nicht so viel.
Ach, man darf das auf jeden Fall ganz gerechtfertigt in Frage stellen. Also sehr, sehr viele Wissenschaftler, auch Leute, die sich wirklich viel damit auseinandergesetzt haben und auch Umweltschutzexperten, sind da wirklich kritisch, ob das eine gute Idee ist, das zu machen. Und die haben gute Gründe, die nicht immer nur was mit Elfenbeinturm zu tun haben. Denn zum einen, Korallen neu anzusiedeln ist extrem teuer, also wirklich extrem teuer. Und das ist jetzt nicht so ein sondern richtig viel Geld. Und ob es funktioniert, ist leider total unklar, weil ganz viele von diesen Projekten ihre Erfolge nicht richtig messen, nicht richtig dokumentieren, wie gut ist es angewachsen und wie lange vor allem bringt es was, ja? Und bringt es mehr als nichts zu tun? Diesen Vergleich machen die wenigsten Projekte. Aber selbst wenn es funktioniert, dann funktioniert es nur für kleine Flächen und nicht für Flächen so groß wie Italien. Und es gibt Menschen eben das Gefühl, alles ist in Ordnung, wir machen ja was. Wir siedeln neue Korallen an, wir haben die Situation im Griff, okay, das Riff ist kaputt, wir machen Neues. Aber genau das passiert ja nicht.
Das heißt, die Logik wäre, es bringt nichts, hinterher zu reparieren, wir müssen eigentlich vorher eingreifen, wir müssen sie vorher schützen. Aber ist es dafür nicht ein bisschen spät? Also ja, wir hätten vorher den Klimawandel aufhalten können und verhindern können, dass diese Hitzewellen überhaupt so häufig auftreten. Aber der Zug ist irgendwie abgefahren, oder? Also der Klimawandel findet ja im Schutzgebiet genauso statt wie im gammeligen Hafenbecken.
Ja, das stimmt eben leider auch. Und genau deshalb gibt es eben auch viele Wissenschaftler, die sagen, klar, Ursachenbekämpfung ist total wichtig, dürfen wir nicht vergessen, müssen wir immer mit einbeziehen, aber wir wollen nicht mehr alleine darauf vertrauen, sondern wir müssen anfangen einzugreifen. Ohne Renaturierung und ohne Wiederaufforstung gibt es keine Chance mehr. Wir können nicht einfach mehr die Natur das machen lassen, was sie am besten kann, weil die Bedingungen sind dafür nicht mehr da. Und Mark ist eben einer von diesen Wissenschaftlern, der das ganz stark vertritt.
Look, I think I don't want to be the person who simply documented the decline, right?
Er will eben auf keinen Fall daneben stehen und zugucken, wie das Ökosystem zugrunde geht, was er quasi sein ganzes Leben lang erforscht hat und das er natürlich auch liebt.
That is a recipe for you know, abject depression. Documenting the decline year after year of an ecosystem I've worked my whole life on and love. That I don't want to be the person whose tombstone says "I told you so," written on it. What's the point of that?
Ich finde das sehr eingängig, wenn er sagt, ich will nicht derjenige sein, auf dessen Grabstein am Ende steht, ich hab's euch ja gesagt.
Ich meine, für ihn ist es wahrscheinlich noch mal ein bisschen drastischer als für viele andere. Er hat das ja tatsächlich mit eigenen Augen gesehen, wie die Natur sich verändert hat und dass das nicht hätte sein müssen. Und ja. Dazu kommt dann noch, der letzte IPCC-Bericht legt nahe, dass die Riffe zu ganz großen Teilen im Untergang geweiht sind. Also ziemlich sicher. Selbst wenn die Wassertemperaturen sich stabilisieren und wir das schaffen würden mit dem 1,5-Grad-Ziel.
Was ja auch schon nicht realistisch ist.
So sieht's aus. Die Meeresspiegel werden dann zu hoch steigen und es wird zu dunkel für die symbiontischen Algen, die in den Korallen leben. Und klar sind das auch Argumente, warum man dann sagt, bringt nichts. Oder eben, jetzt muss erst recht was dafür getan werden, dass die Riffe möglichst schnell nach oben wachsen und dass wir möglichst viel von dem, was da ist, erhalten. Mit allen Mitteln.
Also nach allem, was jetzt Mark in seinem flammenden Plädoyer gesagt hat, fühle ich mich ehrlich gesagt fast wie ein schlechter Mensch, wenn ich das jetzt frage. Aber also was verlieren wir, wenn die Korallen aussterben?
Naja, also auf jeden Fall ein großartiges Urlaubsparadies zuallererst.
Ja, ja.
Ja, es klingt immer so ein bisschen zynisch, aber es ist ja so ein bisschen so, dass es so scheint, als würden wir den Wert von Natur immer vor allem dann sehen, wenn er Bezug zu unserem eigenen Leben hat. Und genau deshalb haben Forschende auch mal einen Geldwert für das Great Barrier Reef berechnet und haben gesagt, 56 Milliarden australische Dollar. So viel ist das Great Barrier Reef wert. Und den größten Wert hat es tatsächlich für Australien im Küstenschutz. Heißt ja nicht umsonst Great Barrier Reef. Es ist tatsächlich eine Barriere,
weil es Flutwellen abhält.
Gegen die Tropenstürme, genau. Mhm. Es sichert aber auch 64.000 Arbeitsplätze, viele davon im Tourismus, aber auch in der Fischerei. Und das ist ja nur das Great Barrier Reef. Es gibt ja noch viel mehr Korallenriffe. Das heißt, dass weltweit knapp eine halbe Milliarde Menschen von Riffen direkt abhängig sind. Und auch die Menschen, die nicht direkt abhängig sind, so wie wir, die halt nicht in den Tropen leben, sondern weit ab von Riffen, die haben eine ganze Menge davon, dass es Korallenriffe gibt, denn die sind eben auch wichtig für die Gesundheit der Ozeane. Und viele Tiere sterben, das stimmt. Aber hier stirbt halt nicht nur ein Tier, sondern hier stirbt tatsächlich ein ganzes Ökosystem aus.
Also eine ganze Menge Gründe, es mit der Korallenmusik doch noch in größerem Stil zu versuchen.
Marc ist auf jeden Fall wirklich fest entschlossen, Tims Daten nicht einfach so in der Schublade verschwinden zu lassen.
Now, how do you get to the next level? How do you show that what we thought might be happening in that paper can actually be useful, could actually, you know, do something concrete to help conservation of reefs?
Er startet ein neues Projekt und das ist das erste, das Fische in diesen Renaturierungsprozess aktiv mit einbezieht. Und um zu wissen, ob dieser Effekt seine Kosten auch wert ist, muss man das eben auf einer wirklich viel, viel größeren Ebene machen, einen viel größeren Versuch starten. Und das, man ahnt es schon, ist
kostet
natürlich
mehr Geld.
Teuer. Richtig, mehr als man über staatliche Förderung so bekommen kann. Und die logische Konsequenz ist, er sucht sich Drittmittelgeber und die kommen aus der Industrie. Genauer von einem großen Industriekonzern, der heißt BHP.
Habe ich jetzt ehrlich gesagt noch nicht gehört. Was machen die?
Das ist, ich glaube, tatsächlich der größte Industriekonzern Australiens, eines der größten Bergbauunternehmen der Welt. Die machen in Kohle, seltene Erden, Energien. Die gehören zu den 20 Unternehmen weltweit, die den größten CO2-Fußabdruck produziert haben, sind also quasi ganz erheblich mitbeteiligt an der Problematik, die wir gerade vor uns liegen haben. Und die sollen jetzt ihm Geld geben, um die Riffe wieder zu renaturieren.
Also die Mitverursacher des Korallensterbens sollen sie jetzt irgendwie wieder richten, findet bestimmt nicht jeder gut.
Ja, das ist auf jeden Fall eine große Kontroverse, weil das natürlich jetzt nicht so der erste Partner, den man mit ins Boot holt, wenn man was Gutes machen möchte, die man eigentlich schlecht findet. Also viele finden das doof und einige sagen sogar, das ist total peinlich, Geld von BHP zu nehmen für so ein Projekt. Aber Marc ist das tatsächlich total egal.
What if it actually worked? How would you feel then? That wouldn't be embarrassing. That would be tragic. That's what that would be. It would be tragic.
Was, wenn die Idee tatsächlich funktionieren würde und er hätte aber das Geld nicht genommen? Also er hätte es nicht probiert. Das wäre dann nicht nur peinlich, sondern das wäre richtig tragisch.
Because we had an opportunity to actually do something positive and turned it down simply because of, you know, some ethical dilemmas about how we felt about where the money was coming from. It's just silly. So much is at risk that we have to try anything and everything we can and using any means possible. That's my view.
Und am Ende meint er so, den Luxus haben wir irgendwie gar nicht mehr, uns solche Fragen zu stellen. Wir müssen jetzt alles versuchen, was irgendwie möglich ist.
Genau, er denkt einfach, ne, wir sind nicht mehr an dem Punkt, wo wir über Luxusprobleme diskutieren können, wie wo kommt Geld her, sondern nur noch, wie können wir Dinge überhaupt machen, womit können wir noch was bewegen und wir müssen alles dafür tun, dass die Korallenriffe in irgendeiner Art und Weise erhalten bleiben. Und deshalb stellt er ein wirklich ziemlich großes Projekt auf die Beine, um eben genau zu testen, wie viel diese Riffgeräusche als zusätzliche Maßnahme bei Renaturierungsprojekten bringen können. Und seit 2019 laufen auch die Datenerhebungen, also sind fertig mit Aufbauen. Jetzt geht es wirklich darum zu gucken, was sind die Effekte. Das sind 60 künstliche Riffe, die sie aus Korallenskeletten aufgebaut haben und die aber tatsächlich hier auch mit Korallen beimpft sind. Nicht so wie bei Tim, wo nur sozusagen alles tot war, sondern da ist tatsächlich auch Leben drin. Man will wirklich auch sehen, wachsen diese Korallen besser, wenn mehr Fische da sind und wie viel mehr Fische kriegen wir durch den Korallensound dazu.
Und was ist am Ende rausgekommen?
Ja, das weiß man natürlich noch nicht, denn das Experiment ist noch nicht abgeschlossen. Man muss halt auch eine gewisse Zeit abwarten, um solche Effekte zu messen. In der letzten Feldsaison sahen die künstlichen Riffe richtig gut aus. So viel wissen wir schon mal.
Aber jetzt ist ja bei uns Winter, das heißt in Australien kommt erst noch so richtig der Sommer und wahrscheinlich dann auch die nächste Hitzewelle und Korallenbleiche.
Das kann immer passieren, wenn nicht dieses Jahr, dann nächstes. Und natürlich ist das eine Situation, die immer Zweifel mit sich bringt, ne? Und Angst auch zu scheitern. Das gehört zur Forschung ein Stück weit dazu, aber in diesem Fall geht es ja nicht nur darum, ein Paper zu haben, sondern wirklich was zu schaffen, was vielleicht ein Ökosystem retten kann oder zumindest helfen kann, auf irgendeine Art und Weise etwas zu bewahren, was sonst verloren geht.
Also das heißt, Sie widmen sich jetzt den ganzen Fragen, die das erste Experiment eigentlich noch unbeantwortet gelassen hat. Also helfen die Fische am Ende den Korallen wirklich weiter?
Werden die Fische, die durch die Riffgeräusche angelockt werden, die Resilienz des Ökosystems erhöhen und kommen dann die Korallen vielleicht auch wirklich besser, auch durch Zeiten, wo das Wasser wärmer ist? Das wissen Sie dann aber eben erst, wenn am Great Barrier Reef der Sommer vorbei ist, der Herbst anfängt und bei uns der Frühling kommt. Aber auch dann bleibt eben immer so ein bisschen die Frage, was bringt das ganze Projekt?
So, I think projects like this don't seek to have the answer. That's not what they're there for. They seek to actually give us a bit of breathing space so that we can actually get our acts together and there's something left by the time we do to actually do something with.
Also es ist schon krass, ihm dazu zu hören. Also er sagt, eine Lösung können wir gar nicht liefern. Was wir können oder worauf wir hoffen können, ist Zeit zu gewinnen. Also so ein bisschen Luft zum Atmen, damit wir vielleicht das noch irgendwie in den Griff kriegen.
Ja, oder eben auch vielleicht in der Zukunft, wo die Welt sich verändert hat, die Welt dann nochmal zu verändern, diesmal in eine andere Richtung mit Wiederaufbau. Und das zum Beispiel ist auch was, was Tim sagt. Genau das ist das, was die Wissenschaft jetzt tut, die Instrumente dafür zu finden, wie wir Dinge wieder aufbauen können.
So that means if we are able in the future to stabilize the world's climate, to reduce global CO2 emissions and to create an atmosphere in which it is possible to rebuild ecosystems, then we will have the tools and we'll have the capacity to do that.
Also selbst wenn man wie Tim richtig pessimistisch drauf guckt und sagt, vieles wird einfach erstmal kaputt gehen, selbst dann ist es gut, sagt er, diese Werkzeuge zu haben. Und die braucht man dann auch in einer, ja, vielleicht fernen Zukunft, in der die Ozeane wieder kühler und lebenswerter für Korallen sind. Und dann muss man die Korallen und die Fische vielleicht aus einem Aquarium holen, um damit neue Riffe aufzubauen. Aber man weiß dann wenigstens, wie. Das war Deep Science mit der Folge Klang der Korallen. Die Folge hat Anneke Meyer recherchiert, Redaktion hatte Christiane Knoll, Aufnahme und Technik Christoph Maria Münch und Hermann Leppich, Regie und Produktion Dörte Fiedler. Und ich bin Sophie Stiegler. Das ist eine Produktion von Deutschlandfunk und Deutschlandfunk Kultur.
Sophie, bevor wir Schluss machen, ein Geräusch habe ich dir noch mitgebracht.
Soll ich noch mal raten?
Ja, hör mal hin. Mhm.
Also es ist auf jeden Fall eine Unterwasseraufnahme. Da brummt irgendwas, aber das ist kein Fisch, oder?
Nee, ich glaube auch nicht. Ich habe auch mal versucht, Forscher zu sein. Das ist unser heimisches Aquarium. Aber ich glaube ganz ehrlich, die Goldmollis, die darin schwimmen, die machen irgendwie keine Geräusche.
Sind doch stumm.
Wie ein Fisch.